Moin und hallo, herzlich willkommen zu Get the Fire, dem GVOB-Podcast. Vom Ofenbau für den Ofenbau. Und natürlich für die Freunde des Ofenfeuers und denen, die es noch werden wollen. Mein Name ist Andreas Neuer und in mir brennt das Feuer für den Ofenbau seit vielen Jahren und ich habe es nie bereut, den Beruf zu erlernen und mich selbstständig zu machen. Mit meinen Verbandskolleginnen und Kollegen mache ich mich stark für einen der ungewöhnlichsten Berufe, den viele, vor allem junge Menschen, so gar nicht kennen. Gemeinsam vertreten wir im GVOB, dem Gesamtverband Ofenbau, deutschlandweit die Interessen aus Handwerk, Handel und Industrie. Für mich ist es eine besondere, kreative und sehr individuelle Handwerkskunst, die eine Verbindung zur modernen Heiztechnik schafft und eine Verbindung herstellt zwischen den Menschen. Denn jeder unserer individuellen Öfen wird zum Mittelpunkt des Wohnraums und bringt Menschen zusammen. Genau darum geht es in meinem Podcast. Geschichten über die Feuerkunst erzählen und Menschen über das Feuer zusammenbringen. In der letzten Folge dieses Jahres habe ich Martin Bauer zu Gast. Der Geschäftsführer von Spartherm tritt auch gerne mal etwas provokant und aufrüttelnd auf, wenn sich Dinge seiner Meinung nach in die falsche Richtung entwickeln. Da es wieder passiert ist und sich auch das Gespräch mit Martin nicht in eine Folge pressen ließ, erfahrt ihr in diesem Teil von seinem Weg in die Ofenbranche, einem ersten Telefonat mit Herrn Rokossa und viele weitere Anekdoten. Ja, wir sind heute mal wieder in Lüdinghausen und ich habe Martin Bauer zu Gast, ein ja, ich möchte fast sagen Urgestein der Branche. Hallo Martin.
Danke dir.
Ich habe ja mal ein bisschen recherchiert und habe dann gesehen, du hast eigentlich mal mit Treppen angefangen. Wie bist du denn dann, oder wie ist dein Werdegang, wie bist du in die Ofenbranche gelandet?
Ach, das ist, also mein Lebenslauf liest sich ja eigentlich ganz stringent. So nach dem Motto Abitur, Schreinerlehre, Holztechnikstudium und wie auch immer. Alles Zufall.
Okay.
Alles Zufall. Ich habe nach dem Abitur einfach zum Beispiel keine Lust mehr gehabt zu lernen.
Ja.
Und dann war ich in einem kleinen Ort, ich bin im kleinen Ort groß geworden mit 1200 Einwohnern und dann habe ich mir gedacht, ja, machst eine Lehre. Und dann gab es in dem Ort einen Schreiner, einen Zimmerer und einen Schlosser. Und da habe ich mir überlegt, Metall hast du noch nie gemocht, den Geruch von Metall und Pfeilen ist nicht dein Ding, das Gequietsche. Zimmermann ist dir zu grob, frag mal beim Schreiner nach.
Ja.
Und tatsächlich war es so, dass er Platz hatte, wie auch immer, und habe ich einfach mal eine Schreinerlehre gemacht. Muss sagen, im Nachhinein, jetzt muss ich sagen, es war die beste Entscheidung meines Lebens, eine Lehre zu machen.
Ja.
Mal Stift zu sein, heißt im Endeffekt zu dienen.
Ja.
Und ich werde nie vergessen, der Geselle war am Anfang ziemlich reserviert, weil ich hatte Abitur.
Ja, okay.
Und irgendwann habe ich ihn einfach gefragt, sage ich, Herr Zimmermann, so hieß der. Ich, Herr Zimmermann, sagen Sie mal, ich merke, so ist irgendwie so ein bisschen Spannung da. Und dann sagt er, ja, du hast Abitur, wie auch immer. Dann sage ich, Herr Zimmermann, ganz klar, Sie sind Fachmann und Geselle in einem Handwerk und ich habe keine Ahnung. Ich bin Stift.
Ja.
Und das akzeptiere ich. Seit der Zeit alles bestens.
Ja.
Aber heute noch, jetzt nach der langen Zeit, wenn du ein Handwerk gelernt hast, auch wenn du es nie ausgeübt hast, kannst du dir zu Hause immer helfen. Egal, ob das Malerarbeiten sind, egal was es ist, du weißt dir zu helfen. Und ich muss sagen, ich bin heute noch froh, dass ich eine Lehre gemacht habe.
Okay.
Und nach der Lehre ging es halt darum, was mache ich als nächstes. Ich habe Leichtathletik betrieben und habe dann das Glück gehabt, dass ich ein Stipendium bekommen habe, war anderthalb Jahre in den USA, habe dort Leichtathletik gemacht und also studiert habe ich nicht wirklich. Ich hab ein paar Kurse gemacht und Englisch gelernt. So.
Okay.
Und dann war natürlich die Frage, was machst du jetzt?
Ja.
Und dann dachte ich mir, naja, jetzt kannst du Englisch, jetzt hast du eine Lehre, jetzt Schreiner, jetzt studierst du. Und dann studierst du natürlich was sich da anbietet und das ist Holztechnik. Und das ging damals nur in Rosenheim, Ingenieurstudium. Und mein Ende wäre eigentlich gewesen in der Industrie für Holzverarbeitung. Ob das jetzt Möbelbau, ob das Tische, Schränke, Ikea, Spanplattenindustrie, egal was. Nur also gegen Ende des Studiums habe ich natürlich gemerkt, irgendwie so, so Ingenieursarbeiten in der Fabrik und da was planen und Sägewerk oder egal wie, ist es nicht.
Okay.
Bin ich auch noch durch die letzte Prüfung geflogen und musste Geld verdienen und dann bin ich zu einer Treppenbaufirma gekommen in München. Die hat Treppen produziert und auch vertrieben Und dort habe ich mit AutoCAD halt so Standardisierungen gemacht, weil das konnten wir vom Studium her.
Ja.
Und irgendwann habe ich da was gemacht, wo der Chef dann sagte, sagen Sie mal, Herr Bauer, Sie haben das mal letzte Woche vor unseren Zimmerleuten vorgestellt. Das haben Sie eigentlich gut gemacht. Können Sie sich nicht vorstellen, in Vertrieb zu gehen?
Okay.
Ich sagte, nee, nie im Leben, Vertrieb ist scheiße. Und ich habe das nicht so deutlich gesagt, aber ja. ich habe mich dann doch so eher als Ingenieur gesehen in meiner Ehre und Verkäufer galten so wie, naja. Und dann sagt er, ja, aber das ist doch, sagen Sie mal, wir sind ein technischer Beruf, wir haben technischen Vertrieb, wir haben Handwerker, Sie haben Handwerk gelernt, es hat noch was mit Holz zu tun.
Ja.
Und ich immer noch nicht so, dann bin ich das zweite Mal durch die letzte Prüfung geflogen und hatte, ja, das war gar nicht so lustig und hatte dann wirklich, sagen wir mal, an der Fachhochschule, hätte ich noch eine dritte Chance gehabt.
Okay.
Und dann kam der Chef, das war ein cleverer Kerl, der hat dann zu mir gesagt, Herr Bauer, passen Sie auf, hier ist der Arbeitsvertrag. Sie fangen bei uns im technischen Vertrieb an, egal wie Ihre Prüfung läuft, unterschreiben Sie hier.
Okay.
Und das war natürlich eine Sicherheit.
Ja.
Und dann bin ich in die Prüfung gegangen, habe eine 2 geschrieben, alles war gut. Aber so bin ich eigentlich in den technischen Vertrieb gekommen. Es hat dann noch was mit Holz zu tun. Eigentlich hat mich das Holz immer begleitet,
ja.
Weil ich habe dann 5 Jahre in dieser kleinen Firma gearbeitet und das war auch wieder eine sehr gute Geschichte, weil ich habe alles gemacht.
Okay.
Preislisten, ich bin mit dem LKW auf die Messen gefahren, habe selbst aufgebaut, habe selbst verkauft, egal was es war, technische Lösungen mitentwickelt, Preise gestaltet, also die Pike. Also einfach mal das komplette Thema Marketing, Vertrieb in einer kleinen Firma.
Ja.
Und nach 5 Jahren war es dann halt irgendwann mal so weit, dass ich gesagt habe, also jetzt komme ich hier nicht weiter.
Mhm.
Ich hatte dann auch die erste Personalverantwortung gehabt mit 2, 3 Leuten und dann habe ich so mich umgeschaut und damals, das mag heute lustig klingen, damals gab es nur eine Zeitung, die interessant war für Stellen und das war die Süddeutsche Zeitung am Samstag.
Ja.
Damals gab es noch kein Internet, also nicht in dem Sinne, dass man dort Jobs gesucht hat.
Ja.
Also musste man sich immer samstags die Süddeutsche kaufen und dann waren da innen drin, ich glaube 30 oder 40 Seiten Stellenanzeigen, national. Und irgendwann war da eine Anzeige drin aus von einer Firma in Bremen für moderne Bauelemente, die auch wieder was mit Holz zu tun hatten. Das heißt Holzfenster, Türen, Haustüren, Innentüren, das komplette Programm.
Ja.
Und die haben einen Vertriebsleiter gesucht.
Okay.
Und long story short, ich bin dann zum Bewerbungsgespräch eingeladen worden. Ich hatte auch privat so ein paar Probleme in München und wollte aus München weg.
Okay.
Und so bin ich nach Bremen gekommen. Dort war ich dann 4 Jahre.
Also weiter Weg von München nach Bremen.
Och, immer
durch die Republik.
Ich war ein halbes Jahr in Neuseeland gelebt. Ich habe 1,5 Jahre in Amerika gelebt. Von daher war der Schritt jetzt von München nach Bremen.
Nee, gut.
Ja.
Ist das überschaubar.
Und das ist vielleicht aber auch was für manche so, wenn du was erreichen willst. Musst du flexibel sein.
Ja.
Du musst bereit sein, dich zu verändern und kannst nicht sagen, naja gut, im Umkreis von 20 Kilometern hat sich nichts ergeben und deswegen konnte ich nicht weiterkommen.
Mhm.
Also wenn du heute weiterkommen willst, ganz generell, dann musst du einfach flexibel sein, auch was den Wohnort angeht. Ich halte das für eine Grundeinstellungssache und wenn ich so meine Frau sehe und mich, wir sind insgesamt gesehen, also bei mir mit Studium und Welt und tralala, Hauptsache zusammen sind wir 34 Mal umgezogen.
Okay.
Also ja, bis man halt irgendwann mal gesettelt ist und sagt, okay, da möchten wir bleiben. Natürlich sind das auch kleine Umzüge innerhalb einer Stadt als Student, aber trotzdessen waren das 34 Buden, in denen wir gewohnt haben, zusammen. Also jetzt nicht immer gemeinsam, sondern so in unserer beider Leben.
Ja.
Und das ist etwas, was ich auch nicht missen möchte, aber deswegen möchte ich aber heute nicht mehr wissen, dass ich irgendwo ansässig bin.
Ja.
Und dann geht es natürlich die Frage, die sich dann anschließt, wie bin ich eigentlich in die Branche gekommen?
Genau.
Das war ja eigentlich deine ursächliche Frage. Das war eigentlich auch wieder eine Geschichte. Wir waren dann verheiratet, wir hatten unser erstes Kind und der Fensterbranche ging es damals so an, so Ende 2001, also 2000, 2001 nicht mehr so gut. Das heißt, der Osten war so nach der Wiedervereinigung abgefrühstückt.
Ja.
Also es waren Überkapazitäten da, Preisdruck, Preisverfall und so weiter und so fort. Und da haben wir gesagt, okay, ich fange an, mich zu orientieren. Und wir suchen eine Stelle, entweder in der Nähe meiner Mutter, die lebt, also ich komme eigentlich aus der Pfalz, in Süddeutschland, oder in der Nähe der Eltern meiner Frau, die aus Beelen sind. bei Warendorf, ja, ja, für diejenigen, die das nicht wissen. Und so habe ich mich halt so, wenn ich Bewerbungen oder Anzeigen gesehen habe, immer so ein bisschen geschaut, könnte das auch so regional passen. Mhm. Und irgendwann war dann in der, das ist nicht nur die Süddeutsche, muss ich mich korrigieren, aber auch die Frankfurter. Also Frankfurter und Süddeutsche waren eigentlich die beiden Magazine. Und irgendwann war in dem Frankfurter Allgemeinen Zeitung eine Anzeige, dass ein Betrieb der Feuerungstechnik, genau das war das Wort, okay, Feuerungstechnik, sucht einen Vertriebsleiter zur eventuellen Nachfolgeregelung. So stand das da drin. Es stand aber keine Adresse drin, es stand kein Firmennamen drin, sondern nur Chiffre.
So. Ja, ja.
Dann habe ich da hingeschrieben, weil das war Niedersachsen. Ja. Niedersachsen ist zwar groß, aber könnte ja sein, dass das dann irgendwie passt. Und habe dann ein halbes Jahr nichts gehört.
Okay.
Habe ich schon total vergessen gehabt, wie auch immer. Und eines Abends, weiß ich noch wie heute, es war so 7:30, ich glaube Donnerstags oder Freitags abends, klingelt das Telefon. Also Festnetz.
Ja.
Ja, okay. 2001 war Festnetz. Auf jeden Fall klingelt das Telefon, ich hebe ab, sagt Martin Bauer, und dann sagt am anderen Ende Rocossa. Ich so, ja.
Okay.
Ja, Herr Bauer, Sie hatten sich bei mir beworben. Ich so, Ich hatte zu dem Zeit einige Bewerbungen laufen und das war ein halbes Jahr her. Ich hatte keine Ahnung, weil das war auch Chiffre. Deswegen hat mir natürlich der Name Rocossa überhaupt nichts gesagt.
Ja.
Dann sage ich, entschuldigen Sie bitte, aber ich habe gerade keine Ahnung, welche Stelle es geht. Ja, Sie haben sich doch bei mir beworben. Und dann hat der Rocossa angefangen zu erzählen.
Ja.
Und dann bin ich das erste Mal eigentlich auf das Produkt Kamineinsätze gestoßen.
Okay.
Ich hatte keine Ahnung.
Ja, glaube ich. Hast du vorher aber also bei
ich hatte
Hause
überhaupt nicht, gar nichts zu tun. Das ist noch viel besser. Ich hatte gedacht, ich hätte keinen Kontakt gehabt damit. So, auf jeden Fall haben wir uns dann eine halbe Stunde unterhalten am Telefon, haben dann einen Termin ausgemacht, dass wir uns direkt treffen wollten. Und dann wusste ich auch, wie die Firma heißt. Ja. Dann bin ich damals gab es schon Internet, also so ist es nicht, aber es war jetzt nicht so wie heute, dass man das per Smartphone genutzt hat, sondern es war richtig schön, nicht mal Laptop, sondern schöner Rechner mit Bildschirm.
PC.
Und dann habe ich die Homepage von Spartem aufgerufen und die war damals ganz neu und damals war dieser Diva, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, der Diva war der runde Kaminofen auf dem Fuß mit zwei gewölbten runden Scheiben, das Gerät Vertrieber.
Ja.
Ich mach das. Das war noch animiert, also war damals der absolute heiße Scheiß. Ne? So eine als Intro erstmal so eine Animation. Ja. Macht man heute überhaupt nicht mehr. Aber damals war das ganz, ganz, ganz wichtig.
Ja.
Und ich dachte, wow, das ist ein innovatives Unternehmen. Das ist ja geil. Und dann fiel mir ein, dachte ich, Menschenskinder, meine Eltern zu Hause hatten einen Kachelofen.
Okay.
Ich wusste aber nie, wer sowas baut.
Ja.
Ich hatte keine Ahnung, welches Handwerk hinter diesem Produkt steckt. Und die hatten, das habe ich mir dann natürlich auch mal angeschaut, der steht heute noch, die hatten Sommerhuber-Keramik.
Okay.
Mein Vater und meine Eltern waren relativ religiös, das heißt, oben war noch so ein Aufsatz, da ist so ein Aufsatz drauf mit vier religiösen Motiven.
Okay.
Also so grüne Kacheln waren das und beheizbar von der Küche mit einem gemauerten runden Feuerraum, sodass man da drin auch hätte Brot backen können.
Ja, ja.
Ich wusste nicht, dass es das als Handwerk gibt.
Krass.
Naja, und so kam das dann, das war 2001, da war dann die Trennung gerade zwischen Waldemar und seinem Vater und ich habe damals Herr Rocossa gefragt, sagen Sie mal, Herr Rocossa, ich bin Vertriebsmann, ich würde gerne wissen, wie viele Kunden haben Sie, wie ist die Kundenstruktur und so weiter. Sagt er, Herr Bauer, kann ich Ihnen nicht sagen.
Okay.
Und dachte ich, das ist natürlich für eine Entscheidung, um in eine Branche zu gehen, relativ wenig. Klar war, das war ja damals getrennt zwischen Kaminsysteme und Feuerungstechnik.
Ja.
Die Feuerungstechnik hat nur produziert und Waldemar hat über die Kaminsysteme das ganze Produkt vertrieben.
Ja.
Deswegen wusste Herr Rocossa natürlich nichts.
Ja.
Und dann bin ich aber mit ihm durch die Firma.
Okay.
Und habe zwei oder drei Ofensitzerbetriebe besucht, die ich kannte, besser gesagt, die ich mir rausgesucht hatte und habe einfach mal ein bisschen gefragt.
Ja.
Und dann war mir eines klar. Egal wie der Vertrieb ist, egal was Waldemar gemacht hat, was er im Nachhinein betrachtet gut gemacht hat, aber das wusste ich damals noch nicht, weil ich keine Zahlen hatte. Das Produkt ist gut, es hat Emotionen, was die Fenster, in denen ich vorher war, nicht unbedingt hatten. Also es war ein emotionales Produkt, das Produkt ist gut, der Mann hat Willenskraft, der will was bewegen,
ja,
das ist eine Chance. Okay. Und dann bin ich, wenn ich heute drüber nachdenke, würde ich nie mehr machen, bin ich mit meiner jungen Familie, also meiner Frau und meinem 6 Monate oder 9 Monate alten Sohn, nach Bielefeld gezogen,
okay,
und habe am 1. Januar 2002 bei Herr Rocosa angefangen. Und jetzt heute sage ich einfach, das ist ja mit Inhabern, hat nichts mit Herr Rocosa zu tun, sondern einfach mit Inhabern. Wenn du mit denen nicht klarkommst, ist das Leben kurz.
Ja.
Das ist so. Ja. In Konzernen kannst du dich irgendwie aus dem Weg in eine andere Abteilung. Bei Inhabern gibt es nur eins, du verstehst dich und du verstehst dich nicht. Wenn ich mich mit dem Mann nicht verstanden hätte, wäre ich vielleicht ein Vierteljahr später dagestanden. Mit meiner Frau in Bielefeld, ohne Job und einem kleinen Kind.
Ja,
aber gut, wenn man jünger ist, macht man so Sachen.
Ja,
so bin ich in die Branche gekommen.
Wahnsinn. Ja, und damit bist du seit 23 Jahren schon im Ofenbau quasi drin.
Ja.
Also deswegen, da darf man dann, glaube ich, auch von Uwe Stein reden, oder?
Ja, absolut.
Du bist dann irgendwann bei Spartherm wieder weggegangen.
Ja, ich bin weggegangen, also nicht ganz freiwillig. Also ich bin freiwillig, also ich habe es dann doch aktiv betrieben. Es lag einfach daran, ich kann Herr Rocosa immer noch verstehen. Herr Rocosa wollte immer, dass das Unternehmen weitergeführt wird. Und am besten natürlich von den eigenen Söhnen.
Ja.
Mit Waldemar hat es nicht geklappt gehabt. Ich will mir da gar kein Urteil erlauben. Und dann hat er natürlich einen zweiten Versuch gemacht mit Frank, mit seinem zweiten Sohn. Und irgendwie hat das zwischen Frank und mir nicht funktioniert.
Okay.
Ich will es einfach mal so sagen.
Ja, ja.
Und bevor sowas eskaliert, habe ich mir gesagt, ich suche mir einfach was anderes.
Ja, ja.
Weil gegen den Sohn des Inhabers
lohnt
sich nicht.
Ja, ja.
Lohnt sich nicht und tut auch keinem gut. Und habe mich dann initiativ beworben.
Okay.
Und da hat sich das im Endeffekt ergeben, dass die Firma Austroflaum im Endeffekt einen Exportmanager gesucht hat.
Ja.
Dazu gehörte natürlich dann auch Deutschland, weil aus Österreich, aus Österreich betrachtet ist Deutschland natürlich Export. Aber natürlich auch viele andere, andere Länder. Und habe dann gekündigt und bin in Frieden.
Also
in Frieden gegangen. Herr Rocosa hat das immer bedauert.
Mhm.
Ich habe heute noch, ich habe auch in der Zeit, als ich weg war, habe ich mich einmal im Jahr mit ihm getroffen, meistens an Weihnachten.
Ach.
Und wir haben uns einfach dann nicht bei ihm in der Firma,
sondern
wir haben uns dann meistens irgendwo getroffen, haben einen Kaffee getrunken und einfach ein bisschen gesprochen. Irgendwann war das bei Austroflaum dann auch so, dass, es hat einfach nicht gepasst.
Okay.
Trotz dessen muss ich sagen, ist eine gut geführte Firma, keine Frage. Dann dachte ich mir, das ist natürlich jetzt auch Austroflaum, Österreich, zu Hause, alles drum und dran. Wie wäre es denn, wenn du wieder in die Nähe kämst? Und irgendwie kam dann plötzlich Herr Rocosa und meinte, Herr Bob, wir haben uns, was heißt plötzlich, wir hatten ja Kontakt. Er sagte, wir müssen uns mal sehen. Und er sagte, ich habe da so eine Firma gekauft. Im Endeffekt war das dann die Firma Druh. Er hat gesagt, er hätte gerne dort jemanden, den er kennt und dem er vertrauen kann und der die Branche kennt. Und ob ich mir vorstellen könnte, dort die Geschäftsführung zu übernehmen.
Ja, ja.
Und ich habe mir das überlegt. Und es war gerade so der Zeitpunkt 2017, wo in Deutschland in puncto Gas also richtig die Post abging. Und wo man wirklich gemerkt hat, Mensch, erstens mal, wie Technologie, die jetzt also nicht nur Druh hatte, sondern Gas ist wirklich was geworden, wo die Illusion des schönen Holzfeuers in der Zwischenzeit tatsächlich auch sichtbar ist.
Ja.
Und da habe ich gesagt, Mensch, das ist eigentlich ideal. Das ist eigentlich ideal. Dazu kam, dass mein Sohn damals, mein zweiter Sohn, bei Dortmund angefangen hat, Fußball zu spielen. Das heißt, der war in der U15 bei Dortmund, ist dann nach Dortmund gezogen. Was heißt, mit 15 zieht man nicht nach Dortmund, sondern der ist in so ein betreutes Wohnen dort.
Ja,
Was aber ganz gut war, weil ich kam eigentlich, wenn ich nach Deuven gefahren bin, kam ich im Endeffekt 5 Kilometer an seiner neuen Wohnstätte vorbei. Also das war so eine Sache, die sich ergeben hat. Und so bin ich dann Geschäftsführer bei Druh geworden, habe das dann 4 Jahre gemacht. Bevor ich dann, weil Raymond Zantinge war damals Vertriebsleiter gewesen, aber im Endeffekt ist Herr Zanting ja ein extrem gut vorbereiteter Mann gewesen für die Geschäftsführerposition. Okay. Vor allen Dingen ist er Holländer.
Ja.
Und das ist durchaus wichtig. Also sagen wir mal, deswegen haben wir das dann sehr schnell so geregelt, dass wir das gemeinsam gemacht haben. Aber nach 4 Jahren war einfach nicht die Notwendigkeit mehr da, sondern er kann diese Firma sehr gut alleine leiten. Heute leitet er sogar noch viel mehr bei uns. Und ich bin dann nach Spartheim zurückgegangen und habe dort den Export gemacht. Ja. Und was ja immer mein Steckenpferd war. Also sagen wir mal, ich habe damals schon, ab 2002 habe ich mit, ich glaube, wir haben mit 3 Ländern Geschäfte gemacht am Anfang. Das war Österreich, Polen und die Schweiz.
Ja.
Das war eigentlich so das Naheliegende. Okay, Luxemburg glaube ich auch noch so ein bisschen. Aber eigentlich richtig Export gab es eigentlich nicht. Und ich fand das aber immer spannend und zu dem Zeitpunkt war es auch tatsächlich so, dass, sagen wir mal, die Branche insgesamt gesehen prosperiert hat und sichtbares Holzfeuer war in aller Munde, nicht nur in Deutschland, sondern auch in den, sagen wir mal, das ist überall eigentlich und man musste eigentlich gar nicht so viel tun und ich habe das letztens mal wieder analysiert. Die meisten meiner Exportkunden habe ich auf den ISHs 2003, 5 und 7 gefunden.
Okay.
Und die habe ich teilweise heute noch.
Ja.
Und so kamen wir auch in Kontakt zu Dru. Dru hat schon mit Spartherm seit 2007 zusammengearbeitet. Mhm. Im Bereich dann also Kompensationsgeschäfte, die verkaufen Spartherm-Kaminansätze und wir verkaufen Gasgeräte, sodass Dru jetzt, wenn als Herr Rocosa das gekauft hat, jetzt kein Unbekannter war.
Ja, ja,
und bei Dru war es einfach so, dass das 2 Inhaber waren, die keine Nachfolger hatten und wollten ausscheiden.
Ja, ja.
Und da hat Herr Rocosa natürlich schon gesehen,
das Potenzial.
Da tut sich was, das ist die Zukunft, das hat eine große Zukunft, und hat Geld in die Hand genommen und hat das einfach dann auf ein Angebot hin, also auf eine Anfrage hin, gesagt, Mensch, das ist interessant, das mache ich.
Ja, ja.
Und das ist, das zeichnet ihn eigentlich heute noch aus, dass er, also heute ist vielleicht übertrieben oder hat ihn immer ausgezeichnet, dass er gesagt hat, ist das ein Geschäft oder nicht?
Mhm.
Andererseits hat er auch immer gesagt, Herr Bauer, wissen Sie, ich habe viel Geld verbrannt in meinem Leben mit falschen Entscheidungen. Aber ich habe es immer geschafft, mehr zu verdienen als zu verbrennen.
Ja, das ist wichtig, ja.
Unternehmertum.
Ja, ja. Ja, ich sag mal, wenn man nichts, heißt ja was Unternehmen, ne? Also wenn man nichts macht, dann kann auch nichts passieren eigentlich.
Wie
im Positiven, wie im Negativen, ja, ja. Gab ja dann immer die Spekulationen oder was man so in der Gerüchteküche hörte, dass du eigentlich bei Dru geparkt warst, um Spartherm wieder irgendwann reinzugehen. Aber diese Option da jetzt in die Geschäftsführung wieder reinzugehen, die hattest du damals gar nicht.
Nein, das war damals, es war gar nicht, also es war weder geplant noch die Absicht. Das hat sich damals eigentlich so ergeben, dass, sagen wir mal, der Vertriebsleiter Export bei Spartherm entlassen wurde.
Ja.
Und ich eigentlich, oder nicht nur eigentlich, sondern ich war bei Dru über. Mhm. Ich habe natürlich eine wichtige Aufgabe, die ich in der ganzen Zeit bei Dru gemacht habe, war die Koordination zwischen den verschiedenen Kulturen, zwischen Spartherm und Dru.
Mhm.
Synergieeffekte, weil Spartherm hatte Export, Dru hatte Export. Mhm. Wir hatten aber nicht unbedingt die gleichen Partner.
Ja.
Kann man das nicht bündeln?
Ja.
Kann nicht Spartherm für Dru produzieren und umgekehrt?
Ja,
Also alle diese Dinge habe ich koordiniert, weil ich die eine Firma natürlich schon sehr gut kannte.
Logisch.
Ich kannte Raimund Zantinge schon seit 2007 und kannte natürlich auch einige Leute bei Dru und so war das so eine Mitaufgabe, eigentlich die Hauptaufgabe für mich als Geschäftsführer war, die beiden Firmen enger zusammenzubringen und Synergien zu schaffen.
Ja.
Und als dann im Endeffekt die Stelle frei wurde, hat man gesagt, okay, es macht eigentlich mehr Sinn, ein Geschäftsführer bei Dru ist ausreichend, der einen sehr, sehr guten Job dort macht und dann kümmern Sie sich bitte wieder um den Export, was ich gerne gemacht habe.
Ja.
Aber Geschäftsleitung ist immer so ein Thema, das mit viel Verantwortung zu tun. Mhm. Viele sind sich eigentlich nicht bewusst, was es heißt, Geschäftsführer zu sein. Also viele streben das an, aber wissen natürlich auch nicht, was für eine Verantwortung das ist. Ich spreche gar nicht von Arbeitszeiten und von Belastungen, ich spreche einfach auch von Risiken.
Ja.
Und ich habe mir einfach zu dem Zeitpunkt gesagt, gut, ich war keine 10 Jahre Geschäftsführer bei Spartherm, die ersten 2 Jahre war ich Vertriebsleiter, ich glaube 8 Jahre war ich Geschäftsführer bei Spartherm, war dann 4 Jahre bei Austroflamm war ich Vertriebsleiter und bei Dru war ich dann wieder Geschäftsführer.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, so jetzt ist auch gut.
Okay.
Ich will eigentlich das machen, was ich von Herzen her eigentlich am liebsten gemacht habe. Ich möchte wieder einen Export. Ja. Das hat aber jetzt nicht viel mit Reisen zu tun, weil Reisen, das ist interessant, wenn man jung ist. Ja. Wenn man älter wird, ist Reisen einfach nur nervig. Also Flughäfen, Wartezeiten, Verzögerungen, wie auch immer, Hotels, das ist mal am Anfang prickelnd, irgendwann ist es eigentlich nur nervig.
Gesehen, ja.
Nur was ich immer faszinierend fand, ist, sagen wir, die Menschen, die verschiedenen Kulturen. Warum kaufen die welche Produkte? Welche Produkte können für die spannend sein? Mhm. Und eine Sache, die ich total faszinierend fand, ist, dass bevor das ganze Thema mit Ukraine und wie auch immer überhaupt losging, eigentlich war das vor, das war kurz vor Covid, Covid-19, hatten wir eine russischsprachige Schulung bei uns in Melle.
Okay.
Da waren Aserbaidschaner, Ukrainer, Russen, Weißrussen, Bulgaren, die ehemaligen Länder, die also noch Russisch verstehen, wie auch immer. Es war eine russischsprachige Schulung. Und wir hatten sie alle da.
Ja.
Wir hatten einen Heidenspaß.
Wahnsinn, ja.
Alle haben sich verstanden, weil sie eine Basis hatten. Und das war die Liebe zum Holzfeuer.
Ja.
Und das hat mir so, ich saß da, ich weiß das noch wie heute, wir saßen abends da im Weberhaus oben. Das ist so ein gemütliches Gasthaus in der Nähe von Melle. Und haben da gefeiert und getrunken. Und da habe ich festgestellt, es sind nicht Menschen, die Probleme miteinander haben, es sind Politiker, Egomanen und Alphatiere.
Ja, ja.
Aber Menschen, ob das jetzt Russen und Ukrainer und Weißrussen sind oder wie auch immer, oder Aserbaidschaner, wie auch immer, mit Armenien, Menschen verstehen sich.
Ja.
Man muss sie nur lassen.
Okay.
Und das ist eigentlich das, was so den Export ausmacht. Mhm. Natürlich ist es auch da so, dass es, du kannst es wie in Deutschland auch, du kannst es nicht planen.
Ja.
Du hast einen Importeur, der hat seinen Laden im Griff, 4 Jahre prosperiert, wie auch immer, dann lässt er sich oder seine Frau sich scheiden, er hat was anderes im Kopf und deine Umsätze fürs nächste Jahr sind kaputt.
Okay, ja.
Passiert.
Klar.
Das ist einfach, das sind menschliche Dinge, aber das macht das Ganze natürlich auch nie langweilig.
Nee, ja, passiert immer was.
Und von daher wenn du was bewegen willst, musst du das zwischen 30 und 50 machen.
Mhm.
Danach, ja gut, schieben dich zwar viele schon aufs alte Eisen, das stimmt zwar nicht, aber du wirst ruhiger und sagst, okay, ich brauche jetzt nicht noch einen Karriereschritt.
Mhm.
Ich will eigentlich das machen, was ich am liebsten mache.
Ja.
Und am liebsten habe ich festgestellt, ist, ich mache am liebsten Vertrieb im Export.
Mhm.
Und deswegen habe ich dann gesagt, das will ich machen, mehr will ich nicht.
Ja, ja, ja.
Das war's.
Okay. Jetzt hast du mit Holländern eng zusammengearbeitet, mit Österreichern und mit Deutschen. Gibt es irgendwelche Besonderheiten, wie man sich dann anders verhalten muss? Oder gibt es wirklich entsprechend große Unterschiede zwischen den verschiedenen Nationen?
Ja. Ja, also es ist wirklich faszinierend. Man sagt Menschenkindern, ihr seid euch so nah, ihr sprecht, also als zumindest Nachbarn. Bei den Österreichern die gleiche Sprache und viele Holländer sprechen auch Deutsch, was ja schon mal interessant ist, dass fast jeder Holländer versteht Deutsch, aber kein Deutscher versteht Holländisch, außer jetzt vielleicht im Grenzbereich. Das ist natürlich auch mit dem Plattdeutsch ist das so ein bisschen einfacher, aber so ganz grundsätzlich. Also, was zum Beispiel so interessant und schön ist, ist, dass die Österreicher zum Beispiel wenig konfrontativ sind.
Okay.
Das heißt, also ich war mal auf einer Messe bei Sommerhuber, wir haben ja früher viel mit Sommerhuber gemacht, und dann kam einer und hat mir erzählt, ja, und bei dem Gerät und wie auch immer ist das und das und das und, aber alles in einem sehr freundlichen, sehr heiteren Ton. Ich habe das gar nicht ernst genommen. Ich dachte, naja, es ist so ein Messegespräch, wie auch immer. Mhm. Bis ich danach mit Herrn Holzapfel, dem ich eine gute Beziehung habe, immer noch und den ich auch sehr schätze, gesprochen habe, sage, ja, da war der und der, wie auch immer. Ich sagte, oh ja, das ist ein böser Fall, da geht es um 20.000 Euro und wie auch immer. Und ich sage, das habe ich jetzt aber überhaupt nicht verstanden.
Ja.
Also das ist irgendwie so dieses, das ist so ein bisschen weiche, nonchalance, easygoing, obwohl das todernst war.
Ja, ja.
Und ich habe es echt nicht gerafft. Und die andere Seite ist dann zum Beispiel die Holländer.
Ja.
Bei den Holländern ist es tatsächlich so, dass die Holländer zum Beispiel keine Titel akzeptieren.
Okay.
Und die Deutschen sind ja immer noch so ein bisschen obrigkeitshörig. Mhm. Also ich will das jetzt nicht zu weit ausführen, nur Bei uns Deutschen zählt immer noch der Titel Geschäftsführer oder irgendwie zählt was, auch in Österreich. Also das ist noch so eine nette Geschichte. Also ich habe mich ja immer gefragt, warum ich Ingenieur geworden bin. Bis ich im Treppenbau war und der erste Österreicher mich anruft und sagt, grüß Gott, Herr Diplom-Ingenieur Bauer. Und ich so, jetzt weißt du, warum du studiert hast. Und die Holländer sind ja nicht komplett anders.
Ja.
Die Holländer interessiert das überhaupt nicht.
Okay.
Und ich werde, dann gibt es so eine nette Geschichte, dass der Einkaufschef von Tru wollte eine Kassette neu bauen lassen für die Götz Holzbrand.
Ja.
Und hat natürlich drei Hersteller angefragt, Einkaufspreis. Ja. Dann haben zwei ihren Preis abgegeben, aber Herr Rokossa nicht.
Okay.
Und dann sagt Herr Rokossa zu mir, Herr Bauer, sagen Sie mal, kümmern Sie sich mal drum, ich will mal wissen, wie die anderen angeboten haben. Dann gehe ich zu unserem Einkaufschef und sage, du, gib mir mal bitte die zwei Preise. Herr Rokossa, dein Inhaber möchte wissen, nö. Dann sage ich, wie nö? Ja, das ist eine Ausschreibung und wir wollen, der Beste, der das beste Angebot macht, soll den Auftrag geben. Sage ich, du weißt schon, dass Herr Rokossa dein Inhaber ist. Ja. Sagt er, ja, aber ich bin Einkäufer bei Druck. Okay. Das kann man jetzt irgendwie so respektlos finden, aber es ist überhaupt nicht respektlos gemeint. Das ist einfach professionell.
Ja, ja.
Das war einfach professionell. Er hat gesagt, okay, ich muss doch schauen, dass ich das Produkt zu einem entsprechenden Preis gut, was gut ist für Drew, kaufe. Was er jetzt nicht bedacht hat, ob das jetzt Intercompany in der Holding Sinn macht hier, auch wenn es nicht der beste Preis ist, aber ganz grundsätzlich war ihm das total egal, ob das der Geschäftsführer oder der Inhaber ist. Er hat seinen Job gemacht.
Ja.
Und das ist in Holland so eine generell so, dass im Endeffekt Titel interessieren keinen.
Okay.
Das heißt, was interessant ist, ist die Leistung.
Ja.
Das heißt, in Deutschland kannst du, ich bin jetzt mal ein bisschen cross, kannst du ein Idiot sein.
Ja.
Wenn du Geschäftsführer bist, hast du immer noch was zu sagen.
Ja.
Wenn du in Holland ein Idiot bist und bist Geschäftsführer, bist du tot.
Okay.
Ja. Also das ist ein bisschen kross, aber im Endeffekt ist es tatsächlich so. Und ich finde diese grundsätzliche Einstellung, das hat nichts damit zu tun, dass die keinen Respekt haben, sondern die sind sehr freundlich und aber auch sehr, sehr klar, wenn es um solche Dinge geht.
Ja.
Und da muss man sich erst dran gewöhnen, weil als Deutsche so am Anfang denkt man so, oh Mensch, das Kinder, nee, das ist aber eine harsche Geschäftsmethode hier. Aber im Endeffekt weiß man immer sehr klar, woran man ist.
Genau, sehr konsequent eigentlich.
Und deswegen gibt es tatsächlich also sehr, sehr viele Unterschiede.
Ja.
Und die werden natürlich umso extremer, wenn man natürlich aus dem, ich sag jetzt mal, europäischen Kulturraum rausgeht, geht dann nach Asien oder selbst auch USA, Russland oder wie auch immer. Dort wird das Ganze noch spannender.
Okay.
Aber da ist es natürlich auch wieder so, dass wir Deutschen, warum auch immer, so eine Tendenz haben, oh, wir gehen nach China. Wir müssen jetzt erstmal ein Buch lesen, wie man sich da verhält, damit man nicht auffällt.
Mhm.
Und da muss man sich manchmal fragen, machen andere das bei uns auch so? Oder sind sie einfach so, wie sie sind?
Ja.
Und ich glaube, so das Mittelmaß ist okay. Man muss nicht unbedingt jedes Fettnäpfchen mitnehmen, weil man möchte ja Aufträge machen.
Ja.
Das heißt aber auch nicht, dass man seine eigene Kultur verleugnen muss.
Ja.
Und einer, der in China im Export tätig ist oder mit fremden Kulturen zu tun hat, der weiß das auch, dass vielleicht ein gewisses Verhalten jetzt nicht unbedingt chinesisch ist, aber trotzdem ist es nicht böse gemeint, weil er kommt aus einem anderen Kulturraum.
Ja, ja, ja.
Und so lernt man natürlich immer wieder dazu. Ich hatte das zum Beispiel in Südkorea, da gab es so ein paar Reklamationen, bla bla bla, und ich hatte natürlich eine Übersetzerin dabei, weil mit dem Englisch, das war bei dem Inhaber nicht ganz einfach.
Mhm.
Ich habe ihr vorher schon gesagt gehabt, passen Sie auf, Sie übersetzen bitte, was ich sage und vor allen Dingen auch von der Tonalität, wie ich es sage, weil da ging es um ein paar unberechtigte Reklamationen. Ich habe aber genau gemerkt, dass das nicht funktioniert.
Okay.
Obwohl ich kein Koreanisch verstehe, habe ich gemerkt, dass sie einfach als Frau nicht die Position hat, in Korea einem Inhaber etwas so zu sagen, wie ich es ihm gesagt habe. Sie hat das immer dann so diplomatisch, unterwürfig, verbrämt, transportiert.
Ja, ja.
Und ich habe natürlich auch in der Antwort gemerkt, dass da was gerade gar nicht funktioniert hat.
Ja.
Aber das sind, also ich finde es im Nachhinein als schöne Dinge, die einfach den Spaß an der Sache da mal so geben. Es macht einfach Spaß.
Ja, wahnsinnig vielfältig.
Das sind also es gibt diese Unterschiede und man sollte sie akzeptieren.
Ja.
Man sollte sie auch vielleicht lernen. Das heißt aber nicht, dass man sich unbedingt anpassen sollte. Man sollte immer versuchen, den anderen jetzt nicht zu offensiv entgegen oder beleidigend aktiv entgegenzutreten, aber zumindest aber auch nicht unterwürfig und nach dem Motto, ich passe mich jetzt total an. Es ist so diese Balance.
Ja,
jeder hat seine Kultur, jeder hat seine Vergangenheit und das so kann man durchaus merken.
Ja, das darf man ja. Du hältst tolle, motivierende Vorträge. Ich
Danke.
Darf das in Linzdo letztes Mal wieder erleben. Übrigens, hast du wieder vorhin was gesagt, was du mal vor, ich glaube 20 Jahren hätte ich fast gesagt, gefühlt, bin ich bei dir mal bei einer Fortbildung gewesen und da hast du auch von dem Dienen gesprochen.
Von wem?
Von dem Dienen. Da hast du gesagt, dass man durchaus sagen kann, ich habe meinem Kunden gedient.
Ja,
das hat nichts mit unterwürfig zu tun.
Ja, genau.
Und seitdem schreibe ich in meinen Briefen und in der Hoffnung, ihn gedient zu haben.
Nein.
Doch. habe ich in meiner Lehre mal gelernt und habe gedacht, nee, das ist veraltet. Und seitdem habe ich das wieder drin. Also insofern, das hat ja gar nicht wirklich was mit dem Ofen zu tun gehabt. Und das ist das, was ich bei dir meistens erlebe. Wenn du Vorträge hältst, dann erzählst du uns eigentlich nicht was über Feuer oder Ähnlichem, sondern eigentlich so um das Ganze drumherum.
Ja, das ist eine spannende Frage. Warum mache ich das?
Ja.
Also erstens mal zu dem Dienen.
Ja.
Und da komme ich nochmal zurück, was ich am Anfang gesagt habe, die Lehre.
Hm?
Die Bereitschaft zu dienen.
Genau.
Ich bin Stift und kann nichts.
Ja.
Und arbeite mit Leuten, die zwar jetzt nicht die geistige Ausbildung haben, die aber eine handwerkliche Ausbildung haben und können mehr als ich.
Ja.
Also muss ich ja bereit sein zu dienen. Ansonsten lerne ich nichts. Und ob man das jetzt bei der Bundeswehr lernt oder in der Lehre lernt oder im Sozialdienst lernt.
Ja.
Ich glaube, es ist eine grundsätzliche Erfahrung, die im Leben hilft und wenn du später mal Chef sein willst, musst du selbst mal gedient haben. Das ist meine innerste Überzeugung.
Ja.
Weil dann gehst du mit manchen Dingen noch anders um.
Ja.
Und deswegen halte ich Dienen und das Wort Dienstleistung kommt ja auch von Dienen.
Ja.
Und ein zweites schönes Wort, was ich gerne habe, ist Demut, weil ja auch Demut, sagen wir mal, etwas ist, was in Deutschland so, oh, der ist demütig, das ist gleich unterwürfig.
Ja, ja.
Eigentlich heißt Demut nichts anderes, den Mut haben zu dienen.
Ja, okay. Ja.
Den Mut haben zu dienen. Das heißt, ich gebe meine Persönlichkeit nicht auf.
Mhm.
Ich bin nicht unterwürfig, aber ich habe den Mut zu dienen, weil ich etwas von dir will.
Ja.
Und das versuche ich bei uns in der Firma immer wieder zu sagen. Passt mal auf. Der Ofensitzer dient dem Endkunden. Und wir dienen dem Ofensitzer oder dem Großhandel, weil er wiederum entscheidet, ob er das Produkt bei uns oder bei einem anderen kauft.
Ja.
Das ist keine Selbstverständlichkeit und wir sind kein Monopolist wie Velux, wo der sagt, könnte, weißt du was, ohne mich geht's nicht.
Ja.
Nur da kommt auch so ein ganz alter Spruch, den mir mal mein Geschäftsführer in Bremen gesagt hat, der sagt, Herr Bauer, ein Vertrieb, der für einen alleine läuft, verläuft sich von alleine. Nimm also nie etwas als, die können ja gar nicht anders. Das ist arrogant. Und ein Vertrieb, der von alleine läuft, ist die größte Gefahr, weil er führt zu Überheblichkeit, zu Arroganz und wir müssen uns nicht mehr drum kümmern und wie auch immer. Das rächt sich. Nicht kurzfristig, aber langfristig. Und jetzt zurück zu den Vorträgen. Wir haben natürlich auch bei uns im Hause zwei Leute, die Fachvorträge halten. Das ist Dr. Schmattloch, der natürlich auch viel beim HKI-Verband, der ist in europäischer Ebene, ist er, also sagen wir mal, dabei, wenn es um Normierungen geht. Und der macht eigentlich mehr so Fachvorträge über Normierung und diese Themen. Und da haben wir noch den Peter Lassen, ausgezeichneten Gasspezialisten, der auch mal über Gas referiert bei verschiedenen Dingen. Ich habe das, glaube ich, nur einmal gemacht mit einem meiner Lieblingsthemen, wo ich mich bei Austerflamm anderthalb Jahre mit beschäftigt habe. Das war Hypokausten. Wo mir auch wiederum Leute, die selbstlos sind, geholfen haben. Zum Beispiel möchte ich da ganz explizit den Hendrik Schütze nennen, der über Hypokausten damals schon mehr wusste, als ich heute weiß.
Okay.
Aber ich habe es halt versucht, dieses alte Wissen über Hypokausten zu sammeln, also mit dem alten Buch von Maddaus. Und ich habe mich mit 10 verschiedenen Ofensitzern getroffen und versucht, dieses Wissen und Nichtwissen, meistens war es Nichtwissen, über Hypokausten zusammenzuführen. Und Henrik war da schon viel weiter, weil ich ihn viel später getroffen habe. Der hatte sogar ein Berechnungsprogramm dafür schon entwickelt und muss sagen, ich halte Hypokausten immer noch für eine Möglichkeit, einen einfachen Speicherofen zu bauen, ohne Züge und wie auch immer, sondern mit einfachen Mitteln einen Speicherofen zu bauen, der jetzt kein Langzeitspeicher ist, sondern der ein bisschen Wärme speichert und der ist ohne mechanische Hilfsmittel. Und es wäre für unsere Branche eine echte Zukunft. Hab dann auch irgendwann mal, ich glaube, insgesamt über 300 Ofenbaubetriebe in Deutschland über die Hagos und andere Dinge in Hypokausten geschult. Habe selbst, glaube ich, 10 Hypokausten mitgebaut in Ausstellungen, um das auch wirklich nicht zu beherrschen, aber zu können. Aber die wenigsten Ofenbauer nutzen die Chance, die Hypokausten anzubieten. Wobei ich immer gesagt habe, eine einfache Hypokauste kostet nicht viel mehr wie ein Warmluftofen. Aber du kannst sie viel teurer verkaufen.
Okay.
Also als Beispiel. So, aber jetzt zurück zu dem Thema Fachvorträge. Ja, in dem Bereich habe ich das mal gemacht. Aber ich glaube manchmal, dass es viel wichtiger ist, Kunden oder der Branche manchmal auch so ein bisschen den Spiegel vorzuhalten, gewisse Dinge anzusprechen, die vielleicht auch provokativ sind. Ich weiß auch nicht, ich habe Lindström mal einen Satz gesagt, der wird mir heute noch vorgehalten. Sagen wir mal, macht euch keine Sorgen, Produkte finden den Weg in den Markt, ob mit euch oder ohne euch. Ein Riesenskandal. Aber im Endeffekt ist das nichts anderes als eine Weisheit. Wenn ein Produkt gut ist und der Endkunde es will, dann kommt es in den Markt. Ja, ob das ist einfach, so einfach ist das. Aber das wurde schon, es wurde natürlich dann wieder interpretiert, was macht Spartherm, was haben die vor? Gar nichts. Ja. Es geht einfach nur darum, gewisse Dinge einfach mal anzusprechen. Ja. Und mir macht das Spaß, auch mal vielleicht jetzt nicht des Spaßes wegen, sondern einfach, weil ich schon glaube, dass ich hinter der Branche stehe und gewisse Dinge sehe, die falsch laufen.
Ja.
Und wo ich einfach mal ein bisschen aufregen will. Und leider muss ich sagen, dass es, ob das TTC, ob das, sagen wir mal, Linstow ist oder ob das, sagen wir mal, Bad Tölz ist, oder jetzt die neue Veranstaltung, die es dieses Jahr das erste Mal gab, vom GVOB zusammen mit euch hier in der Nordrhein-Westfalen. Die Vorträge sind oftmals nicht spannend genug. Okay, das liegt natürlich auch oftmals daran, dass Techniker vortragen, die jetzt nicht unbedingt, gewöhnt sind, vor Publikum zu sprechen. Ja. Und nur das Niveau der Beiträge lässt natürlich nach. Das hat jetzt gar nichts damit zu tun. Jetzt könnt ihr jetzt wieder hier interpretieren. Naja, gut, Herr Bauer hat gesagt, dass das Niveau der Beiträge nachlässt, weil es keine guten Leute gibt. Das stimmt gar nicht. Es ist einfach so, dass es gar nicht so viele neue Sachen gibt.
Ja.
Das ist eigentlich das Problem. Und dann wird halt irgendwas, letztes Jahr in Linstow war das große Thema hybride Technik, wie auch immer, mit 3 Vorträgen, die Einbindung von Wärmepumpen und Kaminöfen und so weiter und so fort. Ich persönlich sage Einbindung, also meine persönliche Meinung, können mich einige wieder verkreuzigen. Ich sage, schaff ein autarkes System.
Ja.
Ich weiß das noch aus der Fertigungstechnik, also vom Studium her. Das war ein Satz, den ich nie vergessen werde, von unserem Professor für Fertigungstechnik. Er hat gesagt, passen Sie auf, Sie können alles miteinander verknüpfen. Und dann schmeißen Sie vorne einen Baumstein rein und hinten kommt der Tisch raus.
Ja.
Wenn das funktioniert, genial. Wenn ein Motor, ein Relais nicht funktioniert, steht Ihre ganze Anlage.
Ja.
Also überlegen Sie sich, ob Sie alles miteinander verknüpfen wollen. Das kann sehr teuer werden.
Ja.
Und deswegen sage ich heute, trotz Bustechnik und allem, was es im Haus gibt, was passiert, wenn der Strom ausfällt? Strom, für uns ist Strom selbstverständlich. Ich habe seit 20 Jahren keinen Stromausfall mehr mitgekriegt. Die meisten Deutschen geht es auch so.
Ne, also nur, wir haben hier in Lüdinghausen, um das einzusetzen, in diesem Jahr 4-mal Stromausfälle gehabt, die länger als eine Stunde gedauert haben. Und zwar innerhalb von, ich glaube, 6 Wochen und immer unterschiedliche Ursachen.
Aha.
Also von durchtrenntem Kabel über einen Brand im Werk etc. Also das ist
Und die Leute verlassen sich so auf den Strom und sagen, ja, die Bude ist ja warm. Und wenn sie alles miteinander verknüpfen, die Wärmepumpe und dann von der Voltaik und noch was wie die Wasseranlage, die auch wieder eine Pumpe braucht und wie auch immer, und dann wundern sie sich, wenn der Strom weg ist, oh Scheiße, meine Bude ist trotzdem kalt.
Ja.
Und deswegen sage ich ganz einfach, bau dir eine Kaminanlage, die ohne Strom geht.
Ja.
Auch wenn die Abbrandsteuerung, die sind ja so gebaut, dass es auch ohne geht. Bei Wasseranlagen wird es ein bisschen schwieriger. Oder einen einfachen Kaminofen. Aber versuch nicht alles miteinander zu verknüpfen.
Ja.
Erstens mal kostet es Heidengeld.
Ja.
Und der Vorteil, den du davon hast, könnte eventuell auch ein Nachteil sein, wenn der Strom weg ist.
Ja.
Und unsere Stromnetze in Europa sind im Endeffekt so miteinander verknüpft, dass man jetzt in Spanien gesehen hat, wenn da irgendwo was passiert, dann kann auch mal schnell 2-3 Tage Stillstand sein.
Ja.
Und dann ist man schon froh, wenn man einfach nur einen Ofen hat, wo man ein paar Holzscheite reinschmeißt.
Ja.
Deswegen bin ich jetzt nicht unbedingt so technikverliebt und sage, ich muss jetzt da hybride Techniken, die miteinander verwoben sind, und muss nicht sein. Also nochmal, deswegen habe ich jetzt zum Beispiel auch vorgeschlagen, in Linz einen Vortrag zu halten, wie hat sich das Verhältnis zwischen Produzent und Kunde, also Ofensitzer, wie hat sich das verändert?
Ja.
Weil ich einfach glaube, dass man so gewisse Dinge ansprechen muss. Ich will jetzt da nicht vorgreifen. Also, aber das hat natürlich auch wieder nichts mit einem Fachthema zu tun. Nur, wie funktioniert unsere Branche? Unsere Branche funktioniert über Beziehungen.
Ja.
Der Ofensetzer entscheidet, was ich verkaufe. Wenn ich den Außendienst von Spartem nicht mag, dann verkaufe ich einen Brunner, weil ich den Außendienst mag.
Ja.
Der Endkunde weiß das oftmals gar nicht.
Ja.
Aus dem Grund geht es natürlich um positive Stimmungen. Und ich glaube, wenn wir zwei Leute haben mit Dr. Schmattler und Peter Lass, die Fachvorträge halten und ich dann mal was über die Branche sage, dann hoffe ich mal, dass die Mehrheit sich nicht beleidigt fühlt, sondern vielleicht angeregt fühlt und positiv zu Spartem steht und eventuell über dieses Nachdenken dazu kommt, zu sagen, ja, Spartem ist eine gute Firma. Das ist eigentlich so der Grund oder die Erklärung.
Okay. Ja, aber, also wie gesagt, ich finde sie immer sehr, sehr aufrüttelnd. Also ich sage, wie du das schon gesagt hast, wenn dann der dritte Techniker, und das meine ich wirklich nicht böse, was erzählt hat, was man vielleicht aber auch schon mal gehört hat, und dann ist das schon mal ganz gut, wenn noch was zum Auflockern dazwischen ist. Definitiv.
Das freut mich.
Ich habe bei dir gelesen, da steht drin, der Versuch zählt nichts, es zählt nur das Ergebnis.
Meinst das du kommt das eigentlich von Alva Edison, der die Glühbirne erfunden hat. Und wobei man heute nicht ganz genau weiß, ob er sich nicht doch die Idee geklaut hat. Aber gut, die Historie, in der Historie verbrämt sich dann doch so manches. Und der hat einfach, das stimmt tatsächlich, der hat tausende von Materialien versucht, diesen Glühfaden, dass der stabil bleibt und dass der nicht durchknallt. Tausende von verschiedenen Materialien. Und ganz zum Schluss war es eigentlich nur das, was dann zum Schluss das Ganze geworden ist. Ich weiß gar nicht mehr genau, was es war. Nur, in dem Fall ist es tatsächlich so, dass der Versuch eigentlich nichts bedeutet, weil nur das Ergebnis zählt. Hätte er das Material nicht gefunden am Ende, hätte er kein Produkt gehabt und es hätte keinen interessiert. Jetzt komme ich, jetzt muss ich vielleicht erklären, der Spruch kommt also von Edison. Ich selbst habe Leichtathletik betrieben als Leistungssport und weiß natürlich, wenn du im Hochsprung jetzt zum Beispiel 3 Versuche hast und du reißt 3-mal, dann bist du raus.
Ja, ja.
Wenn du den ersten Versuch, im zweiten oder im dritten Versuch schaffst, darfst du die nächste Höhe nehmen. Von daher ist das natürlich sportlich betrachtet tatsächlich so.
Ja.
Aber einschränkend kommt man natürlich nur über den Versuch zur Meisterschaft.
Ja.
Das heißt, im Endeffekt, wenn ich es nicht versuche, werde ich natürlich auch nie ein Ergebnis bekommen.
Ja.
Das steht natürlich jetzt in dem Satz nicht drin, aber nur das häufige Üben ergibt im Endeffekt das Ergebnis. Und da gibt es so eine schöne Geschichte, die ist, ich habe in den Semesterferien habe ich mit meinem Kumpel, der auch Schreiner war, immer beim Messebau gearbeitet. Nicht beim Messebau, sondern Zeitarbeitsfirma gearbeitet.
Ja.
Und diese Zeitarbeitsfirma war natürlich heilfroh, die mussten für uns keine Sozialversicherungsbeiträge bezahlen, konnten aber voll abrechnen und wir haben gute Stundensätze gekriegt. Okay. Da waren wir in Lehrte im Krankenhaus Trockenbau für 4 Wochen. Und da kam morgens einer rein. Ja, ich bin Lars, der Putzer. weiße Jeanshose, weiße Slipper, weißes T-Shirt. Oh, yeah. Und sagte, ich gehe jetzt erstmal Kaffee trinken in die Cafeteria und danach komme ich und fange mal an. Der war Putzer. Das heißt, er hat nichts anderes gemacht, als die Stöße bei den Spanplatten, die verschraubt waren, zu verputzen. Da dachte ich, was bist du für ein Arschloch? Das war ein Künstler vor dem Herrn. Der hat sich nicht umgezogen. Der hat, wie er war, hat der Gips angemacht, hatte zwei Kellen und hat in einer Geschwindigkeit, der wurde nach Quadratmetern bezahlt. Ja. Oder nach Laufmeter Fuge. Du hast wirklich gedacht, dieser Gips klebt an der Kelle, da war kein Spritzer, da war kein Ding. Einmal drüber wischen, alles fertig. Wahnsinn. Und das ist Meisterschaft. Ja. Und das kommt natürlich nur durch Übung.
Ja. Ja.
Also zählt zwar das Ergebnis, aber das Ergebnis kriegst du natürlich nur, wenn du vorher viele Fehlversuche machst. Deswegen muss man das vielleicht manchmal so ein bisschen erklären.
Okay. Bist du bei euch auch in die Entwicklung der Öfen, der
ja, also schon Anfang an eigentlich. Natürlich, ein neues Produkt entsteht ja erstmal durch den Vertrieb.
Ja. Ach so.
Also der Vertrieb kommt ja entweder durch den Außendienst oder durch Kunden oder wie auch immer und sagt, entweder es gibt ein Wettbewerbsprodukt, was sich extrem gut verkauft, oder eine technische Idee, die andere hatten. Und dann kommt dieses Thema natürlich irgendwann zum Vertriebsleiter, Geschäftsführer, Vertrieb oder wie auch immer. Und dann gibt es hier immer diese Sitzungen, die da lauten, was sind die nächsten Dinge, die wir angehen. Mhm. Und da sitzt natürlich dann die Entwicklungsabteilung drin, am besten Research and Development. Und die sagen, okay, wir haben da das und das. Und dann gibt es natürlich auch noch Dr. Schmattloch, der sagt, naja, die neue Ökodesign-Richtlinie in Zukunft, in 2 bis 4 Jahren, da geht's in die und die Richtung. Ihr müsst da ein bisschen aufpassen. Und dann gibt es natürlich auch noch einen Geschäftsführer oder früher Inhaber, der sagt, ich will mal was ganz Verrücktes machen. Okay. Interessiert mich alles nicht.
Ja.
Das ist auch eine gute Art. Also sagen wir mal, weil das beste Beispiel ist zum Beispiel der Varia AHA. Das sagt ja noch was. Ja. 8844. Das war nur ein Prototyp für Sommerhuber, der erste war, der diese Großkeramik damals auf den Markt gebracht hat, die genau diese Abmessung hatte.
Okay.
Und Sommerhuber wollte, dass wir eine Sonderanfertigung bauen, dass er mit seinen Platten direkt in der Höhe und in der Breite, 4 Jahre später haben wir davon 3000 Stück pro Jahr verkauft. Das war aber keine Planung. Also du kannst nur bedingt Dinge planen. Ja. Und so gibt es natürlich dann, eine Projektsitzung und diese Projektsitzungen gehen dann meistens so vor, dass man Ideen hat. Die Ideen werden durchgesprochen. Danach kriegt das jeder nochmal zur Vorlage und muss es bewerten. Mhm. Heißt, wenn es zum Beispiel 11 Ideen gibt, hat jeder 11 Punkte zu vergeben.
Okay.
Also jeder, der in der Sitzung ist, hat 11 Punkte und muss dann verteilen, okay, 11 ist für mich das Wichtigste.
Ja.
Und zum Schluss wird geschaut, okay, was sind die wichtigsten 4 Projekte oder Anzahl der Projekte, die man durchziehen kann in einem Jahr? Und was hat die meisten Punkte bekommen?
Okay.
Und dann wird das nochmal in der Geschäftsleitersitzung besprochen und dann dementsprechend auch verabschiedet. Ja. Aber auch während dem Prozess ist es einfach so, dass heute zum Beispiel, vorhin hat mich noch Christoph Anneken angerufen, also einer unserer Entwickler, und sagt, du Martin, wir müssen uns morgen nochmal das Wassergerät angucken, was wir zur Nachprüfung haben. Sollen wir das jetzt mit IR-Scheibe oder mit normaler Scheibe machen? Dann für die, die es nicht wissen, okay, wir sind alles Branchenkenner, aber Infrarot beschichtet oder nicht?
Ja.
Und dann sage ich, Christoph, sagen wir mal, wenn du mehr Wasser, also der Wasseranteil ist wichtig.
Ja, ja.
Und gerade bei dem ist es extrem wichtig, dass wir über 50 oder 60 Prozent kommen. Deswegen prüft das Ding mit IR-Scheiben.
Ja.
Ich weiß, IR-Scheiben sehen nicht so dolle aus wie normale Scheiben, weil sie halt immer noch so einen gewissen changierenden Effekt haben.
Ja,
aber da ist es einfach so, dass die Entwicklung natürlich den Vertrieb fragt und sagt, wie sollen wir es machen?
Ja, ja, ja.
Oder gestern hatten wir ein Treffen, da ging es im Endeffekt um Partikelabscheide.
Ja.
Da hat uns der eine Entwickler vorgeführt, wie man den Partikelabscheider reinigen kann.
Ja.
Und er wollte das dem Vertrieb zeigen. Und dann schaue ich mir das an und sage, okay, pass auf, das ist gut. Das halte ich praktisch im Wohnraum für mäßig, ja. Da können wir weiterarbeiten und dann nehmen die die, das heißt nicht, dass wir, dass ich das jetzt bestimme, sondern die nehmen einfach die Gedanken mit auf und lassen das mit einfließen.
Ja.
Weil zum Schluss ist es ja so, dass wir es verkaufen müssen. Ja. Das heißt also, wenn das Produkt dann fertig ist, gibt es dann ein sogenanntes Factsheet, das heißt also, das sind die Fakten.
Mhm.
Und dann muss ich mir, da ich gleichzeitig auch noch Marketingleiter bin, muss ich mir ja erstmal überlegen, wie will ich das verkaufen? Was ist eigentlich die entscheidenden drei Argumente, warum dieses Produkt besser ist als andere, anders ist als andere oder wie können wir es dem Ofensitzer schmackhaft machen, der natürlich wiederum das Ganze dem Endverbraucher schmackhaft machen muss. Und von daher ist das so eine Art Produktmanagement.
Mhm.
Eigentlich bräuchte man dafür eine eigene Position, aber ich werde das nie vergessen. Ich kam ja 2002 zu Spartherm und Waldemar hatte, nachdem er weggegangen ist, alles mitgenommen.
Mhm.
Also ich saß da am 1. Januar und ich werde nie vergessen, am 17. Januar oder 18. rief mich Jens Fischer an, 2002, und sagte, ja, mein Name ist Jens Fischer von der Roten Zeitung und ich wollte fragen, wo die Anzeige bleibt. Und ich so, erstens weiß ich nicht, was die Rote ist, zweitens Anzeige und drittens, wir haben weder Bilder noch Texte noch irgendwas. Und da hat er mich mal aufgeklärt und ich muss heute noch sagen, also ich habe Jens viel zu verdanken.
Ja.
Jens und Gustav vor allen Dingen, also Gustav Kopf und er waren ja das nicht trennbare Team.
Ja.
Und die haben mir eigentlich den Weg in die Branche geebnet, weil am Anfang haben viele mich als Fensterfritzen und was will der da? Also ich kam ja fremd in die Branche von der Fensterfirma. Und die beiden sind mit mir einfach mal nach Polen gefahren, unser Werk. Ziemlich am Anfang, ich glaube im April oder Mai.
Ja.
Und haben sich mit mir einfach auch mal zwei Tage unterhalten, wie ich denke, wie ich ticke, was ich vorhabe.
Ja.
Und haben danach dann wirklich jedem, der gesagt hat, Spartan, der neue Fensterfritz, der haben die gesagt, der weiß, was er will und ich glaube, der passt in die Branche.
Okay.
Also, und es ist immer wichtig, solche Fürsprecher zu haben.
Ja, ja.
Und das hat mir sehr, sehr viel geholfen. Auf jeden Fall kam damals natürlich, musste ich dann schauen, wo kriege ich eine Marketingagentur her. Die habe ich dann von meiner alten Firma genommen aus Bremen, weil da kannte ich den Marketing, den Agenturleiter und den gefragt, ob er das machen will. Die haben dann 10 Jahre das Marketing gemacht für Spartherm.
Ja.
Und ich habe ja nie Marketing studiert, ich bin Ingenieur.
Ja.
Aber ich habe mir immer nur eine Frage gestellt und ich glaube, die ist nicht verkehrt. Die Frage lautete immer, was dient dem Vertrieb und was dient dem Ofensetzer für den Verkauf?
Ja.
Was braucht er? Ja. Und nicht dieses Marketingphilosophien und bla bla bla, sondern einfach nur, für mich dient das Marketing dem Vertrieb. Andere sehen das anders.
Okay.
Also ich sehe es so, als Marketing, als Diener des Vertriebs. Allerdings ist es natürlich so, der Vertrieb sollte natürlich auch nicht so arrogant sein, zu sagen, ja, ich weiß, wo der Hase Hase läuft, sondern sollte auch dem Marketing zuhören, wie kann man es vielleicht machen. Und das ist natürlich gerade was, in der Zwischenzeit bin ich natürlich mit 62 auch, ich sag mal, ein Dinosaurier und nicht unbedingt, was Social Media und angeht, der große Held. Und habe die große Ahnung, als ich anfing vor 23 Jahren, Druckmedien, Prospekte, Preislisten, Ende.
Ja, ist so.
In der Zwischenzeit kam dann die Homepage dazu, das war schon eine Herausforderung und heute ist es einfach so, dass man mehr Geld in Social Media ausgibt, als im Endeffekt für Druckmedien und wie auch immer. Das heißt, das Marketing hat sich eigentlich in den letzten 20 Jahren komplett gewandelt.
Ja.
Nur unsere Branche nicht. Also nicht so sehr. Also sagen wir mal, ich drucke zum Beispiel im Export drucke ich schon seit 8 Jahren keine Preislisten mehr.
Ja.
Und in alle Länder kommen damit gut klar. In Deutschland ist das ein No-Go. Das sind so Dinge, die, sagen wir mal, die beschäftigen mich natürlich auch. Also sagen wir mal, ich versuche dann immer so ein bisschen up to date zu bleiben. Bin aber froh, dass ich einen Marketingleiter habe, der, sagen wir mal, sich da wohlfühlt und der aber auch, sagen wir mal, nicht irgendwie so Marketing aus Selbstverliebtsein macht, sondern er ist bei mir und da hat Spartherm, glaube ich, auch in den letzten Jahren Fehler gemacht, dass man zu sehr auf Endverbrauchermarketing gegangen ist. Unter anderem Geschäftsführern, die gesagt haben, ja, wir müssen Endverbraucher, aber wir sind alle, unsere Branche ist zu klein, Spartherm ist zu klein, wir können kein Endverbrauchermarketing machen.
Ja.
Und wir haben jetzt ganz klar auch mit Herrn Zantinger als Geschäftsführer festgelegt, und da ist auch der Marketingleiter dahinter, 70-30. Das heißt, 70% gehen in den Ofenbau, und 30% ist so dieses Grundrauschen in den Social Media Blätterwald für die Branche und Spartenprodukte. Aber alles andere kannst du eigentlich vergessen. Ja. Es ist immer noch so, dass der Betrieb vor Ort, der Handwerker vor Ort entscheidet. Und wenn du heute Endkunden fragst, ja, sag mal, von wem haben sie denn den Kamin? Dann fällt dem vielleicht nach 2 Jahren noch der Name Neuer ein, also wenn das bei dir war.
Ja.
Aber Spartherm oder Brunner oder Schmied oder Austroflamm fällt dem nicht ein, weil die Box, die da drin war, die hat er schon lange vergessen. Ja. Aber er weiß noch, dass ihr vor Ort wart und habt ihm die Anlage gebaut. Ja, ja. Das ist es eigentlich. Von daher, zusammenfassend, glaube ich, ist es sehr wichtig, dass man als Vertriebsmann Mitspracherecht hat, weil man hat im Endeffekt natürlich auch dann die Verantwortung, du wolltest das Produkt haben.
Ja gut, dann musst du auch verkaufen.
So, das ist eigentlich genau der Punkt. Du musstest, was ist mit deinen Zahlen? Also musst du dir natürlich immer überlegen, will ich das? Glaube ich daran? Ist es vom Design her, vom Preis her, von der Technik her so, dass wir genügend davon verkaufen, damit es sich rechnet? Funktioniert natürlich bei jeder Firma genauso gut und schlecht. Du wirst immer das Pareto-Prinzip haben. Du wirst immer mit 20% deiner Produkte 80% deines Umsatzes machen. Ja. Da kannst du dich anstrengen, wie du willst. Ja. Du kannst auch immer wieder rausschmeißen, wie auch immer. Trotzdessen wirst du dieses Grobverhältnis, ob das jetzt 70, 30 ist, 80, das wirst du nicht verändern.
Ja.
Und das gilt für alle Firmen. Ja. Und von daher ist das immer ein Bemühen und ein Glauben. Nur selbst wenn wir sagen, das ist ein tolles Produkt, selbst wenn der Ofensetzer sagt, das ist ein tolles Produkt, heißt das noch lange nicht, dass der Endkunde es auch so entscheidet.
Nach dem Podcast hat mir Martin noch verraten, dass er früher sehr viel zurückhaltender war, was zum Beispiel private Erzählungen betraf. Insofern noch einmal vielen Dank für dein Vertrauen und die interessanten Einblicke. Im zweiten Teil des Podcasts, der nach einer kurzen Weihnachtspause am 15. Januar erscheint, sparen wir auch unangenehme Themen wie einen Gerichtsprozess, eine abgesagte Messe und Entlassungen nicht aus. Um das nicht zu verpassen, solltet ihr den Podcast gleich abonnieren, und wir freuen uns natürlich über jeden Like, jeden Kommentar und Empfehlungen. Ich wünsche allen ein erholsames Weihnachtsfest und einen tollen Rutsch in das nächste Jahr. Wir hören uns.